Schönen guten Abend, mein Name ist Don Steininger. Wie Sie gerade gehört haben, sind wir schon on air. Ich begrüße Sie herzlich aus dem Enlight Next Studio hier in Frankfurt zu unserem wöchentlichen Webcast. Mir gegenüber sitzt die Sonja Student vom Integralen Forum und wir werden heute den zweiten Teil unserer Webcast-Serie zur spirituellen Herbstakademie hier in Frankfurt machen. Ich nehme an, die meisten von euch und Ihnen waren das letzte Mal dabei, wo Sonja Student, Jens Heisterkamp vom Info 3 und ich einen kurzen Überblick gegeben haben über die Herbstakademie. Heute freuen wir uns sehr, dass wir die ersten zwei Referenten der Herbstakademie hier mit auf unserem Webcast haben. Sie werden sich aus München und aus Berlin hier mit einwählen per Telefon. Also wir sind wirklich von Nord-Süd ziemlich gut vertreten hier. Ich schau mal, ob das auch schon funktioniert hat. Michael, bist du schon hier in der Leitung?
Noch nicht.
Noch nicht. Matthias?
Ja, Tom, ich bin schon in der Leitung und habe deine Einleitung schon gehört.
Super. Hallo Matthias, der Micha braucht wahrscheinlich noch, wir hatten ein kurzes Vorgespräch noch auf einer anderen Leitung, darum kam es zu dieser zweiminütigen Verspätung, bitte um Verzeihung dafür. Ich nehme an, der Michael wird sich in der nächsten Minute hier eingewählt haben. Ich sage mal ganz kurz, Matthias Ruf ist hier zu uns aus Berlin, er leitet das Zentrum für integrale Studien, habe ich das richtig ausgesprochen? In Berlin seit einem Jahr, ist selber Philosoph und Yoga-Lehrer und Leiter dieses integralen Centers, setzt sich sehr mit der Postmoderne auseinander und Postmoderne aus einer integralen Sicht. Aus München oder aus dem Münchner Raum ist der Michael Habecker dabei, den wahrscheinlich viele von euch schon kennen als einer der bekanntesten Interpreten von Ken Wilbers Werk hier, als Übersetzer, als Vortragsleiter, als Seminarleiter. Michael, bist du jetzt schon in der Leitung?
Michael.
Hallo Michael.
Hallo.
Jetzt sind wir vollständig
im Bild.
Hallo. Schön, euch beide hier zu haben. Wir haben euch eingeladen, um hier so einen leichten Vorgeschmack zu dem ersten Thema von der Herbstakademie zu bekommen, weil ihr beide wolltet zu dem, was wir als Untertitel hier auf unserem Programm schon angekündigt haben, nämlich jenseits von Tradition, Moderne, Postmoderne, hier einfach auch einige Worte sagen, um auch zu erklären, wovon sprechen wir denn, wenn wir diese Worte hier verwenden, weil wir sprechen ja von Kultur- und Bewusstseinsstufen und es ist ganz gut zu sehen, dass das wirklich Strukturen sind, die nicht nur Vergangenheit sind, sondern wirklich Teil unseres menschlichen Bewusstseins. Da werdet ihr uns sicher viel mehr noch selber dazu sagen können. Und hier einfach zu schauen, wenn wir überhaupt auf die Idee kommen, über solche Strukturen hinauszugehen, wovon reden wir eigentlich, wenn wir von so etwas wie Tradition, Moderne, Postmoderne sprechen. Sonja, möchtest du dazu noch ein paar Worte sagen?
Ja, ich glaube, was uns auf der Herbstakademie stark beschäftigt, ist ja, wer wir sind, wo wir herkommen und wo wir hingehen wollen. Und wir können schlecht irgendwie wissen, wo wir hingehen wollen, wenn wir nicht wissen, wo kommen wir her. Was müssen wir aus dem, was vor uns war, bewahren, um zu gucken, was wir transzendieren können. Und das Thema hat viel damit zu tun. Und ich würde vielleicht mal anfangen mit dem... eine Frage an den Michael zu stellen, der sich ja viel auch beschäftigt mit dem Übergang von Tradition zu Moderne, der viel mit der Aufklärung beschäftigt. Was ist da eigentlich Entscheidendes passiert? Also was verstehen wir, was wollen wir bewahren von der Tradition, was wollen wir bewahren von der Moderne? Was ist da eigentlich passiert, bevor wir vielleicht in die Postmoderne kommen, dass wir das so, die vielen tausende Jahre Geschichte so stückchenweise abarbeiten aus einer großen Vogelperspektive. Michael, also was ist da passiert, als das Licht der Aufklärung gekommen ist und welche Schätze der Prämoderne, der Tradition müssen wir bewahren?
Ja, Sonja, ich möchte auch mit dem
persönlichen Anfang. Wir können uns mal versuchen zu erinnern, aus unserem eigenen Lebenslauf, wie das war, als wir zum ersten Mal die Regeln reflektiert haben, die wir bis dato unüberprüft übernommen hatten, von unseren Eltern zum Beispiel oder von der Gesellschaft oder von der Schule. Da gab es so eine Zeit, wo wir gesagt haben, ja Moment mal, wie ist denn das? Was mache ich denn da oder was machen die denn da? Ist das denn richtig oder ist das denn gut? Und das war der Beginn, wenn man so will, unser persönlich moderner und historisch ist natürlich diese unglaubliche Hinterfragung aller Dinge, die bis dato gegeben waren. Also aller Vorschriften, aller Normen, aller gesellschaftlichen Regeln, aller Konventionen. Das vor allen Dingen erstmal durch die Wissenschaft und durch den Blick nach außen, dass man einfach mal geguckt hat, naja, wenn etwas fallen zum Beispiel, wenn etwas schwerer ist als etwas anderes, ist es erstmal logisch zu sagen, das Schwerere fällt schneller zu Boden. Das klingt irgendwie logisch.
Michael, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, vielleicht auch ganz kurz,
ja.
Von welcher Zeit sprechen wir hier?
Wir sprechen etwa von 1600, wo das Ganze im großen Maßstab gab, und natürlich gibt es schon lange vorher Einzelpersonen, die diese Art von Bewusstheit hatten und haben. Und wie gesagt, jeder Mensch hat das in seinem Leben ein Stück weit. Aber als kultureller Schiff sprechen wir jetzt von 1600 und in der Einzelentwicklung, ja, das ist die Pubertät, ne? Wo wir anfangen. Das sind die Fragen.
Wenn wir vom Übergang von der Tradition zur Moderne sprechen, ist es vielleicht auch ganz gut zu sehen, die Tradition, das ist ja, so, kann man sagen, das, was davor war. Jetzt sehr vereinfacht gesagt. Und das, was davor war, war eine bestimmte Kultur, die natürlich die verschiedensten Ausprägungen hatte, wenn man es jetzt vom Historischen her ansieht, die in Europa und in Asien verschiedene Formen hat, aber diese, auch die Tradition, die der Moderne vorausgeht, hat gewisse gemeinsame Eigenschaften, aus denen heraus sich dieser Übergang zur Modernen entwickelt hat. Warum gab es da einen Übergang? Warum sind wir nicht nach wie vor in der Tradition? War das denn so schlimm?
Ja, es war, ich denke, genauso wie spätere Generationen mal auf uns zurückschauen und Dinge sehen, die wir heute nicht sehen können und denken, ja du meine Güte, haben die das denn nicht gesehen? Genauso können sie heute natürlich die Beschränkung auch der Prämoderne sehen, und die Beschränkungen sind einfach die, dass das, ich habe das gerade bei Freud gelesen, der bezeichnet diese Periode als das Ist-Prinzip. Natürlich eine tolle Zeit, man macht, was man möchte, man macht, was man will, man sagt einfach, so ist es, und dann haben sich alle nach zu richten, aber das verursacht natürlich auch aus heutiger Sicht gesehen unermessliches Leid.
Ja? Aber das musst du mir jetzt ein bisschen erklären.
Also, vielleicht kann ich was ergänzen noch,
ja,
dazu.
Gerne, yes. Ja.
Auf deine Frage, Tom, was daran so schlimm war, oder vielleicht die Fragestellung aus so einer Vogelperspektive oder einer evolutionären Sicht, denke ich, zumindest aus meiner Sicht, war der entscheidende Punkt der Satz, den dann Descartes formuliert hat. Ich denke also, ich bin ich. Also der Prozess, der Übergang, der dramatisch ist, wir sind alle eingebettet in eine Familie, in eine Stammesgeschichte, in ein Wir, und dann tritt evolutionär ein ganz wichtiger Moment auf, und zwar im Grunde die Entwicklung von Ich-Bewusstsein. Ich denke, das ist für mich der entscheidende Punkt.
Möchtest du damit sagen, dass Ich hat vorher so nicht existiert?
Also ich denke, das ist der Übergang von Tradition zu Moderne, dass natürlich gab es davor schon Ich-Formen und Formen, aber so, dass es begonnen hat, auch in einem größeren Maße kollektiv allgemeiner zu werden, dass man klar davon gesagt hat, dass es auch Individualrechte dann gibt und so weiter, das ist, beginnt da eindeutig.
Okay.
Also man könnte gewisserweise sagen, dass das der Übergang von einem konformistischen Gruppenbewusstsein zu einem individuierten Bewusstsein war, also zu einem weltzentrischen Bewusstsein, wo Rechte für alle Menschen gelten. Also so zumindest mal nicht in der voll realisiert, aber von der Idee her. Mhm. Und ich glaube, so ein entscheidender
Und es beginnt, glaube ich, Sonja, dass einem einfach auch was ganz Wichtiges entsteht, sowas wie Autonomie. Das beginnt aber natürlich erst da. Das hat ja dann einfach noch lange gedauert und der Prozess ist bis heute, dass Menschen wirklich auch spüren, sie können wirklich für sich stehen und sind wirklich autonom. Ja. Und das ist ja ein gewaltiger Sprung evolutionär.
Also vielleicht, um nochmal auf den Anfang zu kommen, was Michael gesagt hat, dass das jeder in seinem eigenen Leben auch nachvollziehen kann. Das ist ja sozusagen, das war ja auf großem Maßstab so der Beginn der Aufklärung, die Ersetzung von Dogma durch Wissenschaft. Also wir glauben es nicht, weil es uns jemand, der was zu sagen hat, sagt. Jemand, der mächtig ist, an dem wir glauben, sondern wir schauen nach, ob das stimmt. Wir prüfen das im Experiment. Wissenschaft und in der inneren Wissenschaft. Das war sozusagen im wissenschaftlichen Bereich eine große Wende, glaube ich, und im politischen Bereich die Ersetzung von Gewalt durch Recht. Also dass nicht der Stärkere sich einfach durchsetzt, den anderen auf die Löffel haut, sondern dass es Gesetze gibt, die für alle Menschen gelten. Also diese beiden Elemente waren ganz, ganz große Umwälzungen im Denken.
Frage an euch alle, herrscht zwischen euch jetzt einfach Übereinstimmung, dass man sagen könnte, der Durchbruch zur Moderne, von der Vormoderne, von der Tradition, ein wesentlicher Bestandteil ist das, was wir Autonomie nennen. Würdet ihr das alles so sehen? Frage Michael, Matthias.
Also aus meiner Sicht ganz klar ja.
Ja.
Mhm. Und das führt dann weiter, was Sonja gerade gesagt hat, dass dann Gewaltszenarien, Gewaltkonstellationen dann auch beginnen, dass wirklich im Grunde beginnen Menschenrechte, die ganzen Überlegungen zu Menschenrechten, das ist die Konsequenz davon.
Ich denke, der wirklich große Unterschied ist, das Ich-Bewusstsein war ja vorher auch sehr stark und so, vielleicht, naja, ich will nicht sagen stärker, aber auf jeden Fall sehr, sehr stark, wenn wir uns diese archaisch, magisch, mythischen
Ist er weg? Michael, haben wir dich verloren? Bist du noch? Ich glaube, wir haben jetzt hier ein technisches Problem.
Genau, der wird schon wiederkommen.
Michael sprach vom archaisch, magisch, mythischen, bevor er verschwand.
Und er kommt dann mit der Geburt der Moderne wieder als aufgeklärtes Individuum, rationales Individuum.
Ich möchte einfach nochmal auf diesen Punkt bringen, weil ich auch, wir sprechen über sehr komplexe Materie und es ist, glaube ich, ja sehr leicht auch den Überblick zu verlieren, was denn wirklich so diese Sprünge sind von diesen Bewusstseinsstrukturen zwischen dem, was davor war und was danach war. Und so sowohl Michael als Matthias, auch was du gesagt hast, Sonja, Autonomie, also dieses autonome Individuum ist das eine, was ich heraushöre, und das andere, das, was der Matthias auch so ein bisschen angesprochen hat, in dem ich denke, also bin ich, dass hier eine gewisse Denkfähigkeit, eine rationale Denkfähigkeit auch etwas im Bewusstsein verändert. Kann man das so sagen? Oder wollt ihr dazu das irgendwie noch ausführen? Dass man hier den Unterschied, nicht, dass die Leute vorher nicht gedacht haben, aber irgendwas an der Bedeutung von Denken ist nachher wichtiger geworden. Oder sehe ich das falsch?
Also ich glaube, dass das ein Denken war, was sich seiner selbst bewusst war. Dass das Individuum weiß, dass es ein Individuum ist und gleichzeitig, nochmal, darauf hat Matthias hingewiesen, sich nicht einfach nur als isoliert sieht, sondern sagt, alle Menschen sind Individuum. Also diese Geburt der Menschenrechte war ein ganz entscheidender Punkt, wo unabhängig von Nation, Rasse und so weiter, das eben allen Menschen zugesprochen wird. Das heißt, das war ein Mensch mit einem sehr weiten Bewusstsein, der nicht nur sich selbst umfasst hat und seine Familie und seine Nation, sondern eigentlich ein erweitertes Bewusstsein, was die ganze Welt umspannt hat.
Okay.
Ich meine, es ist ja auch einfach offensichtlich, die Energie, die dann im 15., 16. Jahrhundert quasi sich potenziert, und in die Aufklärung als europäische Bewegung sich ausdrückt. Das ist ja kein Zufall, dass die nicht 2000 Jahre vor Christus war oder 500 Jahre nach Christus, sondern dass sie sich genau da als eine größere Bewegung sozusagen in Europa ausbreitet. Also das ist für mich ein ganz eindeutiges Kennzeichen, dass das mit dem, was zu tun hat und mit dem, was Aufklärung ist und was Sonja auch darüber gesagt hat.
Ja, ich kann vielleicht noch hinzufügen, dass diese Wissenschaftsmethode, Wissenschaft wird ja heute hauptsächlich im allgemeinen Verständnis, wenn man so in die Medien schaut, als etwas gesehen, was so die Naturwissenschaft ist. Aber diese Geisteswissenschaft, die ja dann auch die Aufklärung macht, die ja nicht halt bei fallenden Steinen, sondern guckt sich eben auch das Bewusstsein an und der Geist versucht, den Geist zu verstehen, das ist eigentlich unglaublich. Und wir sind ja heute noch mitten dabei und ich will nicht sagen am Anfang, aber es gibt so viel zu entdecken und zu schauen, was ist denn das, was das menschliche Bewusstsein ausmacht? Was ist denn das, was sind die Inhalte des menschlichen Bewusstseins? Was sind die Strukturen? Was sind die Psychodynamiken? Und das hat eigentlich erst so richtig vor 100-200 Jahren begonnen und wir sind da noch mittendrin und ich denke, das ist wirklich auch ein Stück weit unsere Schicksalsfrage, wenn wir, also die äußere Welt verstehen wir immer besser, wir verstehen sie so gut, dass wir uns selber damit ruinieren können. Okay. Das haben wir mittlerweile erreicht. Aber wie können wir die innere Welt verstehen? Wie können wir uns selber verstehen? Was ist ein Ich, was ist ein Du? Und wie können wir zusammen auf einem begrenzten Planeten leben? Das ist eigentlich die große moderne und dann auch postmoderne Herausforderung.
Ja. Ja, ich möchte gerne noch auch was zur Moderne fragen, Michael und auch Matthias. Weil wir haben jetzt gesprochen von Autonomie, wir haben gesprochen von Menschenrechte, wir haben gesprochen von wissenschaftlichem Denken. Das klingt eigentlich alles ganz toll. Warum sind wir nicht einfach in der Moderne? Also all diese Dinge, ich habe keine Einwände dagegen. Ich habe weder einen Einwand gegen die Autonomie, noch habe ich einen Einwand gegen die Menschenrechte, noch habe ich einen Einwand gegen rationales Denken. Finde ich super. Wozu brauchen wir etwas danach? Wenn das so tolle Dinge sind, warum brauchen wir nicht einfach nur die Moderne?
Ich darf vielleicht also einfach dazu hinzufügen, wir haben auf jeden Fall unsere Erde, schleppen wir immer mit. Also die Prämoderne ist nach wie vor quicklebendig in uns selbst. Wir haben nach wie vor auch dieses Ich, dieses vormoderne Ich in uns alle. Wir haben es in anderen Menschen. Menschen entscheiden sich auch, in ihrer Entwicklung dort zu bleiben. Also die ist nach wie vor lebendig. Das ist das eine. Wir schleppen unsere Erde mit uns herum. Und der Schritt oder was die Moderne oder was die Postmoderne letztlich dann noch hinzugefügt hat, ist diese Wissenschaft ist ja sehr abstrakt erstmal. Zum Beispiel eine bestimmte Bewusstseinsstruktur ist ja erstmal nur eine Beschreibung von einem Rahmen. Aber wie wird er ausgefüllt? Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, von Kultur zu Kultur, von Stadt zu Stadt, von Sprachraum zu Sprachraum. Und diese Vielfalt wieder, diese Vielfalt in diesen relativ einheitlichen wissenschaftlichen Beschreibung, die haben wir unter anderem der Postmoderne zu verdanken. Und die ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht alles über einen Kamm scheren, sondern schauen, wo ist denn nicht nur das Gemeinsame, wo ist auch das Unterschiedliche und das, was gleichrangig ist, aber anders eben.
Ich würde gern aus meiner Sicht ergänzen auf deine Frage, Tom, was da jetzt sozusagen das Problem oder die Frage wird. Das ist im Grunde wirklich auch der Übergang dann Richtung vom 19. Jahrhundert ins 20. Das ist das zentrale Bild, ist im Grunde, als in Detroit zum ersten Mal die Autos in der Fabrik produziert worden sind, wo man diese ganzen Errungenschaften der Moderne, der Rationalität im Grunde eingesetzt hat und verknüpft hat mit wirtschaftlichem Denken. Im Grunde die Entstehung, die Weiterführung des Kapitalismus zu dieser Zeit. Und dadurch, dass die Wissenschaftlichkeit und die Rationalität das eingesetzt wurden, sind sozusagen komplette Lebenskonstellationen dadurch in einem völlig anderen Bild gesehen worden. Und dadurch ist sozusagen die ganze Fragestellung und auch die ganzen destruktiven wirtschaftlichen Sachen sind sozusagen entstanden. Und das ist der Übergang im Grunde auch zur Postmoderne, die dann anfängt, das zu durchschauen und natürlich auch in ihren Grundfesten zu kritisieren.
Aber Matthias, aber ich verstehe es noch nicht. Ich verstehe nicht, was an Autonomie, Menschenrechten und Rationalität destruktiv ist.
Das ist ja alles sozusagen, das sind ja alles die öffnenden, die konstruktiven Seite der Moderne. Okay. Aber du, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du gefragt, was ist das Problem an diesen tollen Errungenschaften? Und das ist eben, im Grunde hat dann begonnen auch, Rationalität, Aufklärung wurde kritisch reflektiert, weil das einfach im Grunde auch teilweise einfach missbraucht worden ist, Rationalität.
Mhm. Also ich würde ganz gern nochmal einen Blick werfen auf die Schattenseiten. So insgesamt auch beim Übergang von der Prämoderne in die Moderne und dann auch von der Moderne in die Postmoderne. Weil wir haben ja jetzt, was Tom gesagt hat, sind ja die Lichtseiten. Also gegen Menschenrechte ist nichts einzuwenden. Man kann höchstens den Kreis seiner Fürsorge erweitern. Gegen Autonomie ist nicht einzuwenden. Aber was ist passiert? Zum Beispiel, als nur Rationalität die Prämoderne ersetzt hat, mit über Bord geworfen worden, ist zum Beispiel Spiritualität. Okay. Die Aufklärung hat sich sehr stark gewandt gegen den mythischen Gott, in dessen Namen Völker unterdrückt, Menschen gequält, gefoltert, also wirklich, wo Barbarei auch stattgefunden hat. Und hat sozusagen mit dem guten Impuls einer Aufklärung, die nicht nur den mythischen Gott über Bord geschmissen, sondern auch Spiritualität, mystische Tradition, also das Einssein mit dem Göttlichen mit über Bord geworfen. Mhm. Und es war sozusagen gar nicht möglich, eine ganz lange Zeit ein aufgeklärter Mensch und spirituell zu sein. Und das ist was eine ganz starke Schattenseite, wenn wir diese Einheit mit dem Göttlichen nicht haben und nur auf den Verstand setzen, fehlt uns eine ganz tiefe Dimension des Seins. Also das war eine Schattenseite, oder? Mhm. Eine zweite Schattenseite, dass alles, was nicht rational war, unterdrückt worden ist. Also Körper, Erde, sozusagen alles das, wo man sagt, nur das Rationale ist wichtig. Und nicht zu sagen, das Rationale ist eine Dimension des Seins. Wir sind aber auch biologische Wesen, wir sind auch Körper. Man muss auch das berücksichtigen und man muss auch sorgsam mit der Erde umgehen. Also die Anfänge der ökologischen Bewegung zum Beispiel. Oder zu sagen, nur das Rationale ist das Wahre. Und die Postmoderne hat vieles davon wieder hervorgeholt und hat gesagt, auch diese Dimensionen des Seins müssen wir berücksichtigen. Wir müssen die nicht über Bord schmeißen und nur rational sein, sondern Gefühl ist wichtig, Biologie ist wichtig, die Grundlagen der Erde sind wichtig, ohne antirational zu sein.
Du meinst das, was der Matthias vorher angesprochen hat, mit dem Descartes, ich denke, also bin ich. Mhm. Wenn man es einerseits ja was ganz Tolles lesen kann, ich denke, also bin ich, also diese aufklärerische Haltung, aber dann natürlich, wenn man das so ein bisschen durch postmoderne Brillen anschaut, klingt der Satz schon ganz anders, weil dann ich sozusagen nur in meiner Denke bin.
Genau. Nur wenn ich denke, bin ich und sonst bin ich nicht.
Und ist das, was ihr meint?
Man kann vielleicht auch noch hinzufügen, was diese Problematik vielleicht noch veranschaulicht. Dieses ich denke, also bin ich, das war natürlich ein weißes Ich, das war ein männliches Ich, das war ein europäisches Ich. Bei dieser Verdrängung von Spiritualität wurden aber auch ganz andere Menschen, die zum Beispiel in Afrika gelebt haben oder in Indien, über den quasi Jordan gegangen. Also diese Verdrängung hatte unglaubliche Konsequenzen, was dann im Grunde die ganze Kolonialbewegung thematisiert hat.
Okay.
Also das, denke ich, ist einer der ganz großen Schattenaspekte der Moderne, warum das bis heute, 2009, sozusagen eine ganz riesengroße Herausforderung ist.
Okay, also jetzt habe ich das Gefühl, wir bringen ein bisschen Licht in die Sache. Wir haben die Spiritualität, die in den Bach runtergeht. Wir haben den Kapitalismus, den du vorher angesprochen hast, mit seinen negativen Seiten. Wir haben ein Ich, das einfach nur ein männlich-weißes Ich ist, und wir haben eine Rationalität, die eigentlich alles, was nicht irgendwie in eine formale Logik reinpasst, als Nicht-Existenz erklärt. Also da kann ich schon nachvollziehen, dass hier sich Schattenseiten aufziehen, um es mal so zu sagen. Vielleicht, wer auch immer von euch beiden, Matthias oder Michael, diesen Übergang von diesem modernen Bewusstsein zu diesem postmodernen Bewusstsein, das ja die Kritik an dem ist, was wir gerade formuliert haben, wie hat sich denn die vollzogen?
Ja, auch da, man könnte wieder persönlich, oder man kann persönlich anfangen, ich kann das zumindest, ich bin alt genug und ich weiß noch, wie damals die 68er losging. Und das war ja, das war genau das, diese zu vorgegebene Welt, auch diese zu objektivierende Welt, diese zu reglementierte Welt, auch in der Wissenschaft, in der Wissenschaftlichkeit, im akademischen Betrieb, das war uns allen damals zu eng, zu streng, das war alles überholt. Und da sind wir auf die Straße gegangen und haben gesagt, die ganzen Sprüche unter den Talaren der Mutter von 1000 Jahren. Also wir wollten einfach mehr fühlen, wieder mehr Bezug zum Leben haben. Wir wollten ökologische Bewegung entstand, wie wir schon gesagt haben. Und das war der historische Durchbruch und auch der persönliche Durchbruch. Und das ist vielleicht eine der wenigen Zeiten, wo man selber noch als Zeitzeuge da den Geschmack im Mund hat davon. Und ich will nicht noch da mitmarschieren und die Parolen rufen.
Okay.
Also aus meiner Sicht könnte ich noch ergänzen, Bezug nehmend im Grunde ganz direkt auf euer Gefühl zur Herbstakademie, wie ich sie letztes Jahr erlebt habe. Eine Herbstakademie, wo wirklich Dialog und im Grunde hierarchiefreies Denken wirklich im besten Sinne umgesetzt worden ist, was mich sehr berührt hat. Und das im Grunde davor einfach nicht denkbar. Da saß vorne ein Lehrer und der hat von oben herunten im Grunde gesprochen, diskutiert, da gab es keine Widerrede. Das war patriarchisch bis zum Abwinken. Und das ist im Grunde durch die Postmoderne im Grunde total geöffnet worden, diese Grundsituation. Und man hat gemerkt, es geht darum wirklich, dass Menschen auf dem gleichen Plattform, auf dem gleichen Level, von Auge zu Auge, auf gleicher Augenhöhe miteinander kommunizieren und in den Dialog gehen. Und das ist natürlich, setzt eine unglaubliche Lebendigkeit und unglaubliche auch Schwierigkeiten wieder frei.
Was die Postmoderne sehr stark hervorgehoben hat, ist sowas wie eine Beziehungskultur. Mhm. Das ist mal sozusagen eine Eröffnung der Vielfalt, dass man gesehen hat, auch wenn es Menschenrechte gibt, gibt es auch Benachteiligungen. Da ist für Frauenrechte gekämpft worden, für Minderheiten. Gesagt hat, wenn alle gleich sind, in der Theorie heißt das noch nicht in der Praxis. Also die ganzen Konzepte zur Förderung von benachteiligten Minderheiten, die wirklich ein ganz, ganz positives und großes Erbe der Postmoderne sind. Was aber oft mit über Bord geworfen worden ist, ist Wissenschaft, dass da, wo Wissenschaft nur äußere Wissenschaft war, was eine Einseitigkeit ist, gleich Wissenschaft insgesamt mit über Bord geschmissen worden ist. Also okay. So wie die Moderne die Mystik mit über Bord geschmissen hat, weil die mythischen Traditionen so unterdrückerisch waren, so hat die Moderne die Postmoderne dann Wissenschaft mit über Bord geworfen oder auch Unterschiedlichkeit oder holarchische Holarchien, also Wachstumshierarchien sozusagen, wo man sagt, es ist sowieso alles gleich, es ist sowieso alles einerlei und dann wird es auch beliebig. Und dadurch werden Menschen auch die Chancen genommen zu wachsen. Wenn sowieso alles gleich ist, dann habe ich gar keine Chance, mein Potenzial, mein höchstes Potenzial zu erreichen. Und damit hat sie sich eigentlich selbst ein Bein gestellt. Also brauchen wir heute irgendwas, was die Vorzüge, und da würde ich jetzt ganz gern drauf kommen, die Vorzüge der Tradition, der Moderne und der Postmoderne bewahrt und einen großen Rahmen schafft, wo das alles Platz hat, wo das Positive bewahrt wird, wo wir aber darüber hinausgehen können. Vielleicht können wir da jetzt im Gespräch hingehen, weil sonst...
Wir müssen,
weil die Zeit drängt.
Ja, genau. Die Zeit drängt und wir wollen auch also das Gespräch noch öffnen, dass wir hier nicht nur die vier Leute hier im Gespräch haben, aber vielleicht noch ein paar Stufen. Ich meine, Sonny, du hast es ja kurz schon angedeutet, dass hier auch nicht alles gut geht in der Postmoderne und dass dieser wir sind alle Brüder, Schwestern, dass es was ganz Positives hat, dass es aber auch Seiten hat, wo Unterschiede nicht mehr gemacht werden dürfen. Oder diese ganze tiefe Wahrnehmung von mich als Subjekt, die was ganz Tolles ist, also wo ich mich wirklich in einer Art und Weise, in der Tiefe, auch in einer Innerlichkeit wahrnehme, wie wir uns wahrscheinlich in der Menschheitsgeschichte noch nie wahrgenommen haben. Aber wenn man natürlich drauf sitzen bleibt, geht der Rest der Welt flöten und es bleibt ich alleine übrig. Können wir uns darauf einigen, auch um es kurz zu sagen, dass das so ein paar Skizzen sind dessen, wo man sagen kann, okay, das sind die Probleme der Postmoderne. Weil hier wird es natürlich schwieriger, weil hier reden wir von den Problemen unserer eigenen Zeit.
Haben wir nicht so viel Abstand.
Haben wir eindeutig nicht so viel Abstand, weil da sitzen wir gerade mittendrin.
Also vielleicht kann ich ja beginnen, einen Vorschlag zu machen, was ich auch aus heutiger Sicht 2009 so einen ganz zentralen Punkt finde. Also man muss ja verstehen, dass es einerseits dieses starke, weiße, reine, europäische, männliche Ich gab, gegen das die Postmoderne quasi eine Kritik formuliert hat. Und ein Ergebnis davon war, dass dieses anscheinend autonome Ich weicher geworden ist, pulverisiert, kann man sagen. Und das Ich ist so pulverisiert worden, dass heute ganz viele, sozusagen auch in sozialen Bewegungen, in der Linke, das größte Thema ist im Moment ein gravierender Mangel an Verantwortlichkeit.
Mhm. Michael, siehst du das auch so?
Ja, das ist genau die, ich gebe auch einfach mal ein Beispiel nach dem fürchterlichen Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs hat man ja zum Beispiel bei uns die Religionsfreiheit aus guten Gründen in die Verfassung hineingeschrieben. Und das ist etwas unglaublich Großartiges. Und dann haben wir aber jetzt lernen müssen in der jüngeren Zeit, dass es passiert, dass Gotteshäuser, und das kann in allen Religionen passieren, zur Vorbereitung von Terror verwendet werden. Und hier kommt man dann hin, dass man das einfach ergänzen müssen, dass man sagt, Religionsfreiheit ist nach wie vor ein ganz, ganz wichtiges Gut, Meinungsfreiheit auch und all diese großen Menschenrechte. Aber wir müssen auch damit rechnen, dass Menschen, und hier kommt wieder das, was Sonja gesagt hat, dass es Ebenen der Entwicklung gibt, dass Menschen auf allen Ebenen diese Freiheiten in Anspruch nehmen. Natürlich, und da muss man sich auch überlegen, was kann da passieren. Ich war neulich im Zug, bin ich in eine Neonazi-Demonstration nicht hineingeraten, aber die war fertig und die Leute stiegen in den Zug und ich saß in einer Teil mit Neonazis. Und die beschwerten sich darüber, dass sie ihre Demonstrationsfreiheit beschränkt wurde. Ne? Cool. Und das genau das ist Thema. Wie können wir diese großartigen Rechte, wir müssen und wollen sie aufrechterhalten. Gleichzeitig müssen wir berücksichtigen, dass es Menschen auch für selber auf unterschiedlichen Ebenen der Entwicklung sind und diese Rechte natürlich in Anspruch nehmen wollen und was dann und jeweils Unterschiedliches damit machen.
Schön. Ganz kurz die Frage an alle von uns, wohin geht die Reise und warum?
Also aus meiner Sicht ist der Blick nach vorne, meine Hoffnung ist, dass in einer aufgeklärten, kritischen Reflexion wir Spiritualität neu in uns verankern, dass wir wirklich eine Verwurzelung in der Leerheit finden und aus dieser Verwurzelung in der Leerheit gespeist sind in unserem Engagement für die wirklich realen und ernsthaften Herausforderungen, die wir alle vor der Nase im Moment spüren.
Ja, ich darf das ergänzen, um den Aspekt, dass wir uns auch gewissermaßen nach hinten um unsere persönliche Geschichte und unsere kulturelle Geschichte kümmern, in dem Sinn, dass wir einfach auch diese Entwicklungsstufen, die alle da sind und weiterhin wirken, würdigen und schauen, dass wir die immer besser leben können, weil die Probleme entstehen auf den unteren Stufen, nicht so sehr auf den höheren. Da gibt es auch welche, aber die wirklich großen Probleme, die entstehen auf den unteren Entwicklungsstufen, die uns großartigerweise überhaupt erst dahin gebracht haben, wo wir heute sind, aber um die wir uns auch kümmern müssen und dürfen.
Der Ken Wilber hat neulich mal im Interview gesagt, bisher war das integrale Bewusstsein Luxus und jetzt wird es zur Überlebensfrage. Und ich glaube, da ist viel dran, dass wir die großen Probleme der Menschheit, so ökologische Krise oder sowas überhaupt nicht lösen können, wenn wir nicht ein weites Bewusstsein haben, was so zu dem globalen Kontext erwacht und gleichzeitig, da gebe ich dem Matthias recht, fundiert ist oder fundiert ist im absoluten Bewusstsein. Also der Michael sagt das immer so schön, Ruhe und in der Unendlichkeit und umarme alle Ebenen des Seins, also wahre das Beste, was wir haben, um wirklich diese großen Aufgaben lösen zu können. Deswegen meine ich, das ist der Grund für die Reise. Also es geht nicht nur darum, dass wir individuell erleuchtet und aufgeklärt sind, sondern dass wir auch uns dieser großen Verantwortung in der Welt stehen. Und das ist relativ dringend und da ist es wichtig, dass wir kollektiv aufwachen.
Ich glaube, dieses zu dieser Verantwortung aufwachen, das du ansprichst, das ist wahrscheinlich der Schlüsselsatz, genauso wie die Autonomie das Schlüsselwort für die Geburt der Moderne war, ist diese Verantwortung zum großen Ganzen, der Schlüsselsatz vielleicht zu dem, was nach der Postmoderne kommt, weil die Postmoderne einfach sehr viel mit diesem mit dem Pluralismus, mit Vielfalt zulassen, was ganz tolles Dinge sind, aber dieses, dass wir gemeinsam für ein Ganzes verantwortlich sind und auch sehen, dass dieses Ganze nicht nur ein zufälliges Nebeneinander ist, sondern ein strukturiertes Ganze, wo wir Werte einführen müssen, dass manche Dinge wichtiger sind als andere Dinge und dass diese Wertigkeiten, Unterschiede, die in der Postmoderne, sagen wir mal, nicht beliebt sind, hier zu sagen, es gibt höhere Werte und sowas, dass sowas vielleicht wieder in den Blick kommen muss, um das, was die Postmoderne erreicht hat, nämlich auch diese starke Individualität, diese Eigenverantwortlichkeit, zu einer Gesamtverantwortlichkeit reifen zu lassen. Und das ist natürlich absolut verkürzt, um überhaupt nur einen Ansatz einer Antwort zu geben. Also erstens haben wir nicht viel mehr Zeit, weil wir es aufmachen wollen. Zweitens wollen wir ja auch, dass unsere Zuhörer auch zur Herbstakademie kommen. Das heißt, wir wollen ja noch nicht alles hier ausdiskutiert haben. Diejenigen von euch, die das E-Mail bekommen haben, die Anmeldedaten zur Herbstakademie sind dieses Mal auch damit mit Information gespickt, dass der Frühanmelderrabatt bald zu Ende geht. Das nur kurz als Nebenbemerkung. Es ist, glaube ich, wirklich ein Gespräch, das wir hier nicht zu Ende führen können, das wir nur anreißen können, das auch meines Erachtens einer der wichtigsten Gespräche ist, die man führen kann. Und vielleicht ist das der Zeitpunkt, aufzumachen, die Leitungen und zu sehen, ob uns hier Leute mit Fragen oder auch Antworten hier weiterhelfen wollen. Okay.
Ich würde vielleicht gerne noch zu dem, was du ausgeführt hast, für mich einen markanten Aspekt ergänzen. Slavoj Žižek, einer der wichtigsten postmodernen Philosophen, hat vor kurzem einen ganz wichtigen Text meiner Meinung nach genau auf das, was du gesagt hast, hingewiesen, auf diesen Mangel an Verantwortlichkeit und dass davon auch der Linken im Moment überhaupt nichts kommt, überhaupt kein interessantes Angebot. Und er hat gesagt, dass da wirklich jetzt, also jetzt ist wirklich Schluss mit lustig und sie müssen jetzt wirklich aus der Deckung kommen. Und er hat sich fürchterlich aufgeregt und hat gesagt, diese Verantwortlichkeit, die muss ich auch beweisen. Und er hat das an der Lebensmittelkrise festgemacht. Also an diesem Skandal, dass jede 6 Sekunden ein Mensch auf dieser Welt stirbt, weil wir die Lebensmittelkrise seit Jahr und Tag nicht in den Griff kriegen.
Gut. Okay, ich höre auch, dass wir freigeschaltet sind. Muss man die Stern-6-Taste, nein, wir müssen auch heute nicht die Stern-6-Taste drücken, das heißt, wer immer sich ins Gespräch einbringen möchte, und ich hoffe, es sind einige dabei von euch, die nicht nur übers Internet zuhören, obwohl wir uns auch natürlich total freuen, wenn sie übers Internet zuhören, sondern die auch das Telefon zumindest in der Nähe haben. Für diejenigen, die hier gerade auf dem Übergang vom Computer zum Telefon sind, noch einmal die Telefonnummer, über die man sich einwählt. Bitte nur entweder Telefon oder Computer, weil sonst haben wir das unbewährte Echo hier in der Leitung. Die Telefonnummer, über die ihr euch einwählen könnt, falls ihr etwas zum Schreiben bereit habt, das wäre 001 219 509 8 und 3x die 2 und dann den Zugangscode 92 95 00 und die Rautetaste Und vielleicht ist ja schon jemand in der Leitung. Wir würden uns freuen.
Hallo, könnt ihr mich hören?
Ja, wir hören dich ja.
Hallo, hier ist Maria.
Hallo Maria.
Michael, ich habe zu dir eine Frage. Du hattest vorher gesagt, dass wir also auch nach hinten schauen sollen und die Entwicklungsstufen würdigen, die wir bisher gemacht haben oder gelebt haben. Und dass das Entscheidende irgendwie aus den unteren Stufen kommt. Und da würde ich gern, dass du da noch ein bisschen was dazu sagst. Ich weiß nicht, ob ich das genau verstanden habe.
Dass wir, also zum einen diese Entwicklungsstufen, die sind ja nach wie vor aktiv und was diese Zahlen, wenn man das hört, dass also ein Großteil der Menschheit oder zwei Drittel nach wie vor noch gar nicht die Moderne erreicht hat oder erst dabei ist, die zu erreichen, heißt schon mal von daher, dass wir uns einfach damit beschäftigen müssen und wenn man auch sieht, wie die Dinge in der Welt jetzt sind oder was es heißt, ökologisches Bewusstsein überhaupt zu erreichen, das ist schon eine sehr hohe Stufe überhaupt, dass wir diese eben auch ansprechen müssen. Wie können wir Menschen, die nur an sich denken, für Ökologie gewinnen? Die müssen wir auch gewinnen. Wie können wir Menschen, die nur, in einem traditionellen Bewusstsein sind, wie können wir diese Ökologie gewinnen? Es nützt ja nichts, wenn wir nur, sage ich mal, 5% vielleicht, die jetzt da schon weiter drüber hinaus sind, ansprechen, sondern wir müssen genau die ansprechen, auch in uns selber, die Teile, die eben dieses begrenzte Bewusstsein noch haben. Je höher die Entwicklungsstufe, desto weiter die Perspektive. Und je tiefer sie ist, desto niedriger ist sie. Und das ist nicht schlimm, das ist einfach so der Gang der Dinge. Und das ist mein Anliegen. Und das ist auch das große, würde ich so mal sagen, das psychoanalytische Projekt dabei, dass wir uns dieses Wegs bewusst werden und schauen, wie können wir gesünder egoistisch sein und wie können wir gesünder traditionell sein.
Danke.
Denn wir werden den Egoismus nicht von heute auf morgen hinterwinden, das geht nicht. Ne? Wir müssen damit leben und die Frage ist, wie können wir besser damit leben und ökologisch und auch die Finanzkrise ist ein Ausdruck von eben, das ist vorrational. Also wenn man sich anschaut, wie da gearbeitet wurde, das ist vorrational. Und das ist nicht aufgeklärt. Das ist einfach unvernünftig. Ne? Also da entstehen die Probleme.
Wenn ich da vielleicht auch einen Gedanken zusteuern darf. Ich glaube, man muss einfach auch sehen, dass wir die alten Strukturen ja auch nicht loswerden. All diese Strukturen, die wir angesprochen haben, von archaisch, magisch, mythisch, rational, das ist ja Teil von uns. Wir sind weiterhin in familiären Beziehungen, also in Familienbanden. Wir haben hoffentlich weiterhin unsere Ratio zur Verfügung, um wirklich auch analytisch denken zu können. Und wir haben vielleicht etwas, was den reinen Rationalismus auch übersteigt, das, was eben Ken hier auch transrational anspricht. Aber jeweils in der höheren Stufe müssen die unteren Stufen auch neu integriert werden. Das heißt, in einem reinen Stammesverhältnis zählt nur die Familienbande. Das ist alles, was zählt. Die Familienbande fallen aber nicht weg. Wir müssen von unserem Bewusstsein, das, was Michael mit dem höheren, weiteren Bewusstsein angesprochen hat, all unsere menschlichen Strukturen bis zur biologischen Struktur integrieren, vom höchsten Standpunkt aus, der uns zugänglich ist. Und wenn wir sie nicht würdigen, können wir sie auch nicht integrieren.
Genau, dann haben wir so eine Armee, die gegen uns, die gegen den höchsten Teil arbeitet. Also ich finde das auch ganz, ganz, ganz zentralen Punkt. Also zu gucken, wie können wir von der höchsten Ebene aus die anderen auch transformieren. Und da spielt zum Beispiel eine große Rolle auch, dass wir die einerseits gesund integrieren und andererseits auch Kraft schöpfen aus einer Perspektive, die nicht von der Welt ist.
Genau.
Also weil sonst, Aurobindo sagt das sehr stark, weil sonst wir gar nicht die Kraft haben, sozusagen die, die Ergreifung der unserer Rationalität durch die unteren Ebenen zu verhindern. Also wenn wir nicht tatsächlich in etwas ruhen, was viel größer ist, können wir überhaupt dieses Anhaften an den unteren Leben überhaupt nicht aufheben. Deswegen ist auch so eine Verbindung zwischen Aufklärung in der vertikalen Richtung, also zu einem höheren Bewusstsein, verbunden mit so einer erleuchteten Perspektive, also mit dem, was der andere Teil der Herbstakademie ist, also Ruhe in der Unendlichkeit oder in dem jenseits der Zeit. Das ist, das beides muss zusammenkommen, um überhaupt die Kraft zu haben, diese Aufgaben zu bewältigen, glaube ich, weil wir das in der Tiefe auch beides sind.
Also ich bin total.
Ich könnte vielleicht noch, ja, noch ergänzen. Ein ganz wichtiger Knackpunkt in der Postmoderne, in der hochentwickelten Postmoderne von Foucault, Deleuze, diese ganz wichtige evolutionäre Herausarbeitung und Würdigung von Differenz, hat im Grunde ja an den Punkt geführt, dass alles immer weiter ausdifferenziert worden ist, bis zu dem Punkt, dass im Grunde die Bindekraft gefehlt hat, das Bindemittel. Und ich glaube, das ist der Übergang von der Postmoderne zum Integralen, wie Michael das auch wunderbar zum Ausdruck bringt. Hier können wir wirklich was leisten. Wir können diese Hochentwicklung von Differenzierung mitnehmen und können im Grunde jetzt ein aufgeklärtes Angebot machen von Leerheit. Deleuze, Foucault, die waren an dem Punkt, aber die sind im Grunde auch aus Respekt zurückgeschreckt und haben gesagt, okay, wir haben eine Ahnung davon, aber wir sind noch nicht so weit. Und das ist für mich ein ganz zentraler Punkt, was ihr gerade gesprochen habt, weil nur aus dieser Erfahrung der Verbundenheit kommt meiner Meinung nach die Kraft für das alles, was wir brauchen.
Ich bin sehr dankbar, dass ihr beide das angesprochen habt, weil das eine Dimension reinbringt, die vielleicht bis jetzt im Gespräch ein bisschen unterbelichtet war, nämlich dass der Schritt in das, was immer jetzt kommen soll, ich sag's mal so, ohne Spiritualität nicht geht. Das ist nicht die, dass das Transrational, das heißt auch, dass eine tiefe existenzielle Erfahrung von etwas hier mit dabei ist, dass mit diesem, was du angesprochen hast, mit Matthias, mit Leere oder mit die Welt loslassen, was eine tiefe Erfahrung von etwas ist, was der Verstand, unser aufgeklärter, rationale und auch postmoderne Verstand nicht greifen kann, aber wo wir nicht ihn unterschreiten müssen. Unser Verstand kann auf der Höhe der Zeit bleiben und sogar weitergehen, aber wir können als Menschen oder als Menschheit wohin gehen, auf was eine spirituelle Dimension ist, die rein dem Intellekt nicht zugänglich ist. Und dies,
ich glaube,
ich noch ganz kurz fertig sagen darf, Matthias, diese Verbindung wirklich von Wissenschaftlichkeit, um es einmal so zu sagen, und Erleuchtung, sagt mir gerade, souffliert mir gerade, die Sonja Zion hat vollkommen recht damit, diese zwei Dimensionen wird es wahrscheinlich brauchen, um überhaupt weitergehen zu können. Entschuldige, Matthias, jetzt bin ich fertig.
Also das ist im Grunde eine wirklich meiner ganz tiefsten Leidenschaften und Motivationen, warum ich die Arbeit mache. Und Michael bringt es ja auch immer wieder zum Ausdruck. Also es geht darum, auch einfach wirklich nicht mehr hinter die Wissenschaftlichkeit zurückzufallen. Und das bedeutet einfach, dass wir ein Angebot von Leerheit anbieten, sage ich jetzt mal so, was einfach ein moderner Mensch, der im 21. Jahrhundert lebt, ernst nehmen kann.
Ich möchte noch einen anderen Aspekt vielleicht mit reinbringen, der mir in der letzten Zeit sehr wichtig ist und vor allem auch seit dem Besuch von Gary Patton hier in Deutschland sehr wichtig ist, wie der Gary Patton so dieses Second Face of God, das zweite Gesicht Gottes angesprochen hat. Und das ist ja etwas, was der Ken in Integral Spirituality, also in diesem Buch, zum ersten Mal so benannt hat. Diese Du-Beziehung zum Absoluten, wo ich als Individuum eine Beziehung zum Absoluten einnehme oder eine Perspektive, die eine Du-Perspektive ist, die in einer postmodernen Spiritualität überhaupt nicht selbstverständlich ist. Wo es ganz, in der postmodernen Spiritualität ist diese Einheitserfahrung oder die Erfahrung der Lehre etwas, sagen wir mal, was nicht unüblich ist. Diese Tieferfahrungen gibt es in postmoderner Spiritualität sehr viel. Aber diese Erfahrung, dass mein Ego in die Knie gehen muss von etwas, was, ich sage mal, das Wort so provokativ, was größer oder höher ist, wo es eine Höherwertigkeit von etwas gibt, weil ich sehe, dass ich als in meiner relativen Individualität nur ein kleiner Teil von etwas Großen Ganzen bin, das wichtiger ist als mein Ego. Diese Demutshaltung und diese Anerkennung von Wertigkeit ist etwas, was ein wichtiger Bestandteil eines Schritts in eine neue Zukunft ist.
Das finde ich wunderbar, Tom. Und ich darf noch, oder ich möchte noch ergänzen, für das konkrete Leben ist es die Begegnung im anderen. Also das Göttliche begegnet uns im Alltag in anderen Menschen, im Du, in unserem Gegenüber. Und mir ist das so bewusst geworden, wie ich habe schon von diesem Erlebnis im Zug erzählt, wo diese Demonstranten eingestiegen sind und ich saß in so einer Vierergruppe und plötzlich mit drei diesen schwarz gekleideten und mit Sonnenbrillen und Baseballkappen und dann setzten die Sonnenbrillen ab und ich sah in Augen von Menschen, natürlich, dann packten sie ihre Brote aus, die ihnen die Mutter geschmiert hatte und aßen ihre mitgebrachten Brote und kamen gerade von einer nationalistischen Demonstration. Und wir sind ins Gespräch gekommen und es war beides da, dieser fürchterliche Geist des Nationalismus und ein Mensch wie du und ich.
Da bin ich eigentlich jetzt sehr froh, Michael, dass du mir jetzt zum Schluss vom Gespräch auch erlaubst, etwas Kontroversielles hier reinzubringen. Und ich darf das vielleicht auch sagen, weil ich bin ja auch ein Schüler von einem Guru und habe hier ein spezielles Verhältnis auch zur Hierarchie. Und ich würde so sagen, es gibt Unterschiede in dieser zwischenmenschlichen Beziehung, wie in einem das Göttliche begegnet. Ein wirklich spiritueller Meister ist in einer anderen Art und Weise als du eine Widerspiegelung dessen, was diese Dimension ausmacht, als ein Nazi. Nicht, dass es diese Dimension auch gibt, dass natürlich auch ein Nazi das drin hat, aber in einem Nazis sind sehr andere Elemente manifest als jemand, der wirklich sagen wir mal, ein sehr heiliges Leben lebt, um jetzt irgendwie diese Dimension anzusprechen. Einfach hier zu sehen, es gibt Unterschiede und es gibt verschiedene Wertigkeiten und die sind wichtig zu sehen, weil etwas, was Andrew Cohen immer sagt, Nelson Mandela auf der einen Seite und Osama Bin Laden auf der anderen Seite, das ist nicht das Gleiche.
Wenn ich das mal annehmen darf, ich glaube, das ist ein Missverständnis. Es ist ja selbstverständlich, dass die Unterschiede da sind. Und ich glaube, wovon der Michael gesprochen hat, dass wenn wir, sagen wir mal, in der Unendlichkeit ruhen oder im Einheitsbewusstsein sind, dann ist natürlich alles, was ist, auf der einen Seite perfekt. Auch der Nazi, auch das Erdbeben sozusagen. Dann ist die Schöpfung perfekt. Und sie ist gleichzeitig, weil wir im Relativen sind, auch im Werden, also ein Prozess des Werdens, wo das Höhere das Niedere ersetzt und wo der sozusagen Engel von gestern der Teufel von heute ist. Also sozusagen leidenschaftlich für die Veränderung zu kämpfen, für mehr Gutes, für mehr Schönes, für mehr Wahres zu kämpfen, ist scheinbar ein Widerspruch zu dem, dass alles das eine ist, weil alles entsteht daraus. Und dieses Paradox zu halten und zu sagen, ich kann in dem wohnen und gleichzeitig leidenschaftlich diese Unterscheidung machen, die du gerade angesprochen hast, das ist, glaube ich, das, worum es geht. Sozusagen nicht aus der Einheitserfahrung in so eine postmoderne, labberige Beliebigkeit zu kommen, wo man sagt, das ist doch alles das eine und dann ist auch egal, ob ich jemand umlege oder ob ich ein guter Mensch bin, sage ich mal. Und Moral, die Schnee von gestern, das ist eben nicht gemeint. In der non-dualen Spiritualität ist das eine wahr und das andere ist das, was wir hervorbringen müssen, dass sich das eine möglichst schön, gut und wahr in der Manifestation überhaupt ausdrücken kann. Und da kommt es auf uns an.
Das würde ich gerne noch weiter diskutieren, werde es aber heute nicht machen, sondern auf der Herbstakademie.
Nochmal die Werbefrage.
um noch einmal die Chance zu geben, vielleicht kommt ja doch noch jemand, der sich hier mit ins Gespräch reinbringen möchte. Wenn dem nicht der Fall ist, Matthias, Michael, ist von eurer Seite her etwas, was ihr noch mit einbringen wollt?
Ein kleines Schlusswort. Ne?
Ich freue mich einfach auch hier wieder im Gespräch zu sein und ich denke, es ist den dialogischen Aspekt von dem wir uns mit dem zweiten Gesicht Gottes eingebracht hat und den, der sich einfach auch in unseren Beziehungen miteinander ausdrückt, der ist ganz wichtig. Also dieses Monologische der Wissenschaft, das wollen wir nie mehr aufgeben, das ist ganz wichtig, das in uns hineinschauen, bis hin zum Absoluten ist genauso wichtig. Aber das Dialogische jetzt, das müssen und wollen wir noch mehr in Gang bringen, weltweit. Und das ist eine der positiven Herausforderungen der Globalisierung. Und das, was wir hier im Kleinen gemacht haben, das machen wir dann bei der Herbstakademie in etwas größerem Maßstab. Und ich hoffe, dass da immer weitere Kreise, und ich bin sicher, dass da immer weitere Kreise sich ausdehnen. Und dass wir einfach auch das Leben miteinander noch mehr feiern können.
Von meiner Seite würde ich gerne noch darauf hinweisen, dass auch in diesem Blick nach vorne und da, wo wir alle quasi auch auf eine sehr inspirierende Art und Weise zusammenarbeiten, diesen Beginn vielleicht von einem integralen Weg, von einer integralen Bewegung. Auch da gibt es Schattenseiten. Und das, was wir jetzt gerade auch besprochen haben, die letzten Minuten, eine Schattenseite aus meiner Sicht ist in der Bewegung, dass ein ganz wichtiger Teil dieser Umsetzung, dass wir das in die Welt bringen, auch in der integralen Bewegung, einfach im Moment wirklich noch ein Mangel ist an Leuten, die an zum Beispiel die Seminare, die sich mit Verantwortlichkeit konkret beschäftigen, Seminare zu Vorschlägen, die Michael unterbreitet hat, zu Perspektiven auf integrale Politik, eigentlich permanent ausfallen. Also in der ganz konkreten Umsetzung, damit das mit Fleisch und Blut und mit Leib und Seele umgesetzt wird, gibt es auch in unserer Szene noch sehr viel Potenzial nach vorne.
Das ist ein Aufruf zum Unbequemen, den möchte ich mich gerne anschließen, weil ich glaube, um wirklich in was Neues reinstoßen zu können, müssen wir einen Aufbruch auch ins Unbequemen raus aus der Komfortzone machen. Und dass wir hier auch diese verschiedene Zugänge dazu haben, ist, glaube ich, nur gut. Und ich freue mich sehr mit euch beiden, das auch in Frankfurt hier im Herbst vor Ort diskutieren zu können. Und Sonja möchte auch noch, glaube ich, hier ein Schlusswort sagen.
Also ich finde den Dialog, auch den kontroversen Dialog darum, wirklich ganz, ganz wichtig, weil wir können das nur zusammen hervorbringen. Und die Herbstakademie ist eine gute Gelegenheit, die tiefe Konditionierung, die wir auch haben in der Postmoderne, uns wirklich dadurch, dass wir Elemente von Meditation, also dass wir tatsächlich in dem einen ruhen, diese Konditionierung uns auch wirklich anschauen zu können und zu gucken, wie wir das transformieren können, weil die Welt braucht das. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das, was Matthias gesagt hat, diese Verantwortlichkeit auch anzunehmen.
Schön. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch fürs Zuhören. Und freuen uns, viele von euch hoffentlich auch nächste Woche wieder zu hören. Bis nächsten Donnerstag und bis zur Herbstakademie.
Ja, tschüss.
Tschüss.